Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 621. Ausgabe nach dem 2:4 des ersten FC Union Berlin zu Hause gegen die TSG von 1800 Dingsbums Hoffenheim in der Männerbundesliga. Und in meinem Studio hier in der Kleinschorfheide bin nur ich, aber in Berlin sind Nadine, hallo.
Hallihallo.
Und Hans-Martin, hi.
Hallo.
Wunderbar, mein Name ist Sebastian und wir wollen dieses, ich würde sagen, merkwürdige Spiel mal ein bisschen aufdröseln, von dem ich sagen würde, ich habe es ja nicht im Stadion gesehen, weil ich zu dem Zeitpunkt auf der Autobahn war und habe mir diesmal gesagt, ich höre es mir auch nicht an und bin sehr gespannt, was ihr mir erzählen werdet, weil ich habe halt mir das Real Life dann so ein bisschen angeschaut und habe so ein paar Fragen. Aber wie ging es euch denn gestern so im Stadion?
Ich habe auch Fragen.
An uns, an die Spieler, an Steffen Baumgart. Aber nicht mit einer Einschätzung der Spieler kommen, da reagiert er mit ein bisschen dünnhäutig.
Ja, nee, das überlasse ich mal dem Chef. Aber ja, keine Ahnung, ich frage mich noch so ein bisschen, was das irgendwie war gestern, weil irgendwie war es so ein bisschen analog zum Frauenspiel. Gefühlt die ganze Zeit nur auf die Wuhle-Seite gespielt. Und naja gut, dann kriegen wir da irgendwie zwei Dinger kurz vor der Halbzeit rein und das war schon echt ein guter Stimmungskiller. Und insgesamt irgendwie fehlte mir so einiges bei der Mannschaft. Ob es dann irgendwie, also ich weiß nicht mal wirklich, ob es gefehlt hat oder nicht, weil ich es mir jetzt auch nicht nochmal in kompletter Gänze gegeben habe, das Spiel. Aber so Pässe, Ballkontrolle und irgendwie ein richtig guter Abschluss fehlten irgendwie.
Das trifft mein Gefühl auch recht gut. Ich habe heute Vormittag mit im Slack mit einigen auch geredet und war so etwas ratlos, weil meine Wahrnehmung von dem Spiel irgendwie als einzigen deutlich, deutlich negativer war als bei vielen anderen. Und ich weiß nicht genau, woran es lag. Vielleicht eben auch davon, dass ich mich im Stadion dann von der Stimmung, also vom Spielverlauf auch ab in meiner Sichtweise beeinflussen lassen. Aber gerade dieses Letzte, was Nadi gesagt hat, dass relativ viele Sachen fehlten, das ging mir im Grunde auch das ganze Spiel über so. Auch wenn ich die erste Halbzeit schon völlig okay fand. Aber da waren Pässe, die ungenau waren. Es waren immer so Dinge, die du siehst irgendwie, was gedacht ist, aber es ist so unsauber ausgeführt und so hastig und so, so dass es eben am Ende nicht zu wirklich großartigen Sachen reichte. Und was dann in der zweiten Halbzeit für mich noch dazu kam, war, fand ich, dass wir dann physisch irgendwann echt unterlegen waren. Und das ist halt das Doofe. Also wenn du das Erstere noch hinnimmst und sagst, Steffen Baumgart möchte eben primär, also dem ist Vertikalität wichtiger als Präzision, also Hauptsache nach vorne erstmal und dann schon weiterschauen. Das ist ja in Ordnung, aber wenn es dann schwierig wird, die zweiten Bälle einzusammeln oder in die Zweikämpfe zu kommen oder die Bälle auch mal wieder zu erobern oder sich nicht abnehmen zu lassen, das hat mir, glaube ich, viel nachhaltiger die Laune verhagelt als der deutlich auch unschöne Spielverlauf.
Ja, den habe ich ein bisschen mitbekommen, weil immer so Push-Notifications auch bei mir ankamen. Und
auch auf Brandenburgs Autobahn.
Auch auf Brandenburgs Autobahn. Und das wurde mir dann von der Beifahrerseite mal vorgelesen und ich immer so, oh, und so weiter. Und ich war ja in Potsdam dann beim Antilopen-Air und möchte betonen, dass Kolja da ja in dem einen Lied ja singt, ich gehe mit meinem Sohn zur Eisernen Union. Und er hatte noch 2 Sekunden gefunden, um Fuck Hoffenheim zu rufen. Das war so alles, was ich vom Spiel erstmal so hatte. Muss ihm so ein bisschen recht geben. Aber lasst uns mal so in die Details gehen. In der Aufstellung ist ja Berg für Kral gekommen. Das ist ja so ein Tick mehr Tempo auch nochmal reingebracht und noch eine offensive zusätzliche Option. Wie habt ihr denn das wahrgenommen? Weil das hat man in der ersten Halbzeit ja schon ein paar Mal dann auch gesehen.
Ich war erstmal generell ein bisschen überrascht, als ich die Aufstellung angeguckt habe. Man hat ja nicht mehr diese geile Anordnung, wer spielt auf welcher Position. Muss ich das ja selbst so ein bisschen zusammenreiben.
Und dann, aber war es nicht immer so?
Dann früher hatten wir das, dass das so angeordnet war, dass man wusste, wer irgendwie auf welcher Position spielt. So.
Das ist aber ein paar Jahre schon
und,
her.
Genau. Und dann guckt man da so rauf und denkt sich so, ja okay, hinten, vorne. Warte mal, wie spielen wir denn? 3 vorne, 2 in der Mitte, 5 hinten? Also so, ne? Also entweder 3-2-3 oder, Quatsch. Naja, ihr wisst schon. Aber also man guckt dann halt darauf und denkt sich so, warte mal, also ein 5-2-3 irgendwie defensiv, okay, verrückt. Hatte ich jetzt hätte ich jetzt so erstmal nicht irgendwie erwartet unbedingt gegen Hoffenheim, aber so wie Hans-Martin guckt, wird er mich da gleich eines Besseren belehren.
Ich überlege gerade, das hatten wir, glaube ich, unter Urs Fischer schon zu Beginn der Bundesliga ab und an mal in dem ersten Jahr und wir hatten es, glaube ich, auch in Gütersloh, oder? Aber das, da kann ich mit, da mag ich mich irren.
Weiß ich nicht, aber ich erinnere mich, dass ich lange Bälle gefordert habe beim letzten Mal und es klingt für mich nach einer Aufstellung lange Bälle.
Der Spielaufbau fand ohne Mittelfeld statt, ja. Also das ging entweder außenrum oder oben drüber. Also so wie damals Felix Groß, ihr erinnert euch.
Ja, ja, Schleudertrauma.
Ja.
Aber wie fandet ihr denn Olli Birk?
Oh.
Schnell.
Ja.
Also wenn er dann die Möglichkeit hatte, ins Tempo reinzugehen, dann war der schon gut schnell. Ansonsten halt ein bisschen wie in den Testspielen hier und da Abstimmungsschwierigkeiten. Ich glaube, der braucht, glaube ich, noch einen Moment.
Ja, ja. Ich hoffe, dass es so ist. Ich fand ihn vor allem schnell. Punkt. Also da war viel Entscheidungsfindungsschwierigkeit bei und 1 gegen 1 dann, also ja, ja, also es war, er wurde ein paar Mal geschickt, er hatte einmal, gut, das ist jetzt ein bisschen hart, darüber so zu urteilen, dieses eine Mal, das hat er ja wirklich gut gemacht, wie er dann an Baumann vorbeigegangen ist und dann aber eben so lange den Abschluss verzögerte, bis Bernardo war es dann, glaube ich, durchgelaufen ist und auf der Linie den Ball verteidigen konnte und klar, das ist natürlich eine Sache, die kannst du ihm jetzt nicht so großartig anhängen. Im Zweifel hätte er wahrscheinlich trotzdem sofort abziehen sollen, wenn er dann daneben geht, ist egal. Aber so war es halt, hat er der Hoffenheim die Möglichkeit gegeben, da zurückzurücken. Ich fand insgesamt seine Entscheidungsfindung schlecht. Er ist halt immer weitergegangen, hat nicht mal, als Tim Skarke irgendwann reinkam in der zweiten Halbzeit und der auch mal über die rechte Seite so geschickt wurde, hat der dann halt mal den Ball gestoppt und ist in die Mitte gezogen und das hast du bei Burke quasi gar nicht gesehen. Also ich fand es kein gutes Spiel von ihm und hoffe, dass es wirklich noch eine bessere Einbindung gibt, weil er ist ja wohl abschlussstark und er ist eben schnell und dann muss man vielleicht die anderen ihn so einsetzen, dass das zum Tragen kommt und seine vielleicht technischen Schwächen weniger.
Ja, da würde ich dir jetzt ein bisschen recht geben, weil als bei dieser Szene, die du ja gerade gelobt hast, als er um Baumann herumgelaufen ist, ich glaube gar nicht, dass er da eine Entscheidungsschwäche hatte. Er hat sich den Ball einfach einen Tick zu weit, als er an Baumann vorbeigegangen ist, nach vorne gelegt und hatte den schwer zu erreichen dann.
Ich glaube auch, dass er irgendwie falsch stand oder so, dass er gerade nicht in der Lage war, direkt abzuschließen, aber sind wir mal ehrlich, wenn er in der Lage gewesen wäre, den direkt zu schießen, dann würde er nicht bei uns spielen.
Ja, ich glaube, er ist sozusagen ein Alter an Baumgart, Baumgart, sage ich schon.
Ja, da ist er auch vorbei.
Ja, Baumgart, wer war denn das jetzt?
Baumgart hängt da, glaube ich, auch easy ab auf dem Feld. Als er an Baumann vorbei war, hat er ihn ja nochmal berührt, bevor er dann geschossen hat. Und das war aber mit dem linken Fuß. Also er ist wahrscheinlich einfach in der falschen Schrittfolge am Ball angekommen. Das mag schon sein. Also insofern, wie gesagt, wollte ich auch nicht zu hoch hängen, aber es war irgendwie so exemplarisch wie schieß doch und jetzt nicht mehr. So, ja, weiß ich nicht. Aber ich muss auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, mich da nicht zu sehr in so ein Bias reinzureiten, dass ich
dass dich nicht einschießt.
Ja.
Während sich Birk hoffentlich einschießt.
Wunderbar.
Wow. Ich würde ja ganz gerne nochmal kurz zu einer Sache vorm Spiel kommen, die auch irgendwie mit Aufstellung und so weiter zu tun hat. Ja. Weil wir haben ja bei Hoffenheim zwei ehemalige Unioner beigehabt. Und zwar ja einmal Fisnik Aslani, der als Fußballgott noch begrüßt wurde, wo manche jetzt mit seinem Torjubel so ein bisschen kritisch umgegangen sind, aber der ist auch doppelt deutbar. Und natürlich Grischa Prömel, der ein so lautes Fußballgott bekommen hat, wie es nur Christopher Trimmel und Urs Fischer bekommen, sagt ja dann auch viel über die Person aus, dass Grischa auf jeden Fall immer ein gern gesehener Mensch bei uns ist oder wie Union sagt, das Beste an Hoffenheim.
Das war das war wirklich sehr schön, als die Hoffenheimer Mannschaft auf den Platz kam, die läuft ja immer auf der Wuhle-Seite, also sich warm und wie immer, wenn die gegnerische Mannschaft kommt oder fast immer bei den meisten, wurde halt gepfiffen und aber als Grischa dann sich sozusagen aus der, bis, so allein etwas vereinzelt auf die gegen gerade zulief, wandelte sich dieses Pfeifen sehr, sehr schnell in Jubeln und Klatschen und er klatschte dann auch artig ab Und nach dem lauten Fußballgott bei der Mannschaftsaufstellung gab es ja tatsächlich auch Grischa Prömel-Sprechchöre im Stadion. Das ist, freut mich für ihn. Ich finde es tatsächlich in einem Spiel gegen seine Mannschaft, also unmittelbar vor dem Spiel gegen seine Mannschaft, dann vielleicht doch eins drüber, aber für ihn ist es sicherlich schön. Und ja, und wenn sich Grischa freut, dann freue ich mich ja eigentlich auch.
Er hat ja dann auch also, erstmal noch artig Christian Hallo gesagt.
Ja,
der ist ja, als
ja
Christian ihn begrüßt
hat, ja, Hallo
hat
gesagt,
ist
er, ne?
Ja, aber als, er Christ, als Christian ihn begrüßt hat, sozusagen, ist Grischa dann auch nochmal hingerannt und hat mit ihm noch abgeklatscht. Und das ist halt schon irgendwie so, ach, die alte Süßnase.
Ja, ist halt, also dem verzeih ich sogar Hoffenheim.
Naja.
Ja, schon seit Jahren, ist ja so. Der darf ja. Was? Sebastian, wieder alte Menschenfreund?
Ich halte mich jetzt an meinen Grundsatz, wenn ich nicht Nettes zu sagen habe, dann sage ich mal nichts. Und würde nur kurz sagen, Fisnik Aslani kann auch jubeln, wie er will. Der hat nie für Unions Männer gespielt. Also ich finde das jetzt ein bisschen hochgehängt, ehrlich gesagt. Wenn man sich da so drüber echauffiert.
Ist halt auch so ein bisschen doppeldeutig, weil er sich halt, also ein Kumpel von mir meinte, dass er wohl nach dem Tor schon so angezeigt hätte, ja, hier, ich möchte nicht jubeln, so in die Richtung. Und dann jubelten sie ja direkt wieder vor der alten Anzeigetafel. Und er beugte sich danach irgendwie so gebetsartig, sage ich jetzt mal, auf den Rasen. Was man natürlich einfach doppeldeutig sehen kann. Ne? Entweder irgendwie ein übertriebener Torjubel oder halt wirklich irgendwie, keine Ahnung, Würdigung von der
so
alten.
So entschuldigend, meinst du?
Ja, also entweder entschuldigend oder halt würdigend, die, so die alte Försterei, wo er halt Fußball spielen gelernt hat, weil wenn er bei Union das so nicht gelernt hätte, ne, ist ja dann auch wieder der Punkt, dann ja, hätte das vielleicht woanders gelernt, aber er hat es halt bei Union gelernt. Da kannst du halt viel reininterpretieren oder du nimmst es halt einfach hin und sagst, ja, pff, dann mach halt, wie du sagst, Sebastian, er hat ja eh nie für die Männer gespielt.
Ich habe es religiös gedeutet, ehrlich gesagt. Also, dass das so ein, an welchen Gott auch immer er glaubt, dankt. Also, das war halt so ein Hinknien den Kopf auf dem, also ich hätte jetzt muslimisch gedeutet, aber weiß ich nicht. Also er hat sich so auf die Hände auf den Boden gelegt und den Kopf noch daneben abgelegt und ist aufgestanden. Das dann hat eine halbe Sekunde gedauert. Andere bekreuzigen sich halt. Also das war für mich jetzt, also wenn es zutrifft, ist es für mich dann völlig Banane. Also ist völlig egal, was soll er doch machen.
Ja.
Ehrlich gesagt, was Profifußballer an Jubel machen, ist mir mittlerweile auch.
Ja, Sebastian.
Entschuldigung,
mich dass du dich noch für Fußball überhaupt interessierst, wundert mich, weil bei den vielen Dingen, die dir egal sind.
Alter weißer Mann.
Ja, manche Sachen sind mir nicht egal. Zum Beispiel ist mir überhaupt nicht egal, dass Union aus meiner Sicht eine völlig okaye oder auch gute erste Halbzeit gespielt hat und dann aber 0-2 aus dieser Halbzeit rausgeht. Und da frage ich mich bis jetzt noch, what? Also was ist da passiert? Ich glaube, da könnte man jetzt auch mal Steffen Baumgart dazuschalten. Ich glaube, der hätte auch ein bisschen Text dazu. Aber fangen wir an. In der 45. Minute gibt es 11 Meter, weil
fangen wir Querfeld an.
Was?
Fangen wir mal an und dann 45. Minute.
Naja.
Es geht ja um die Phase.
Ja. Geht ja, also Querfeld touchiert die Schulter von Touré, gibt 11 Meter.
Das fängt ja schon vorher an, warte mal. Das fängt ja damit an, dass Christopher Trimmel.
Nicht Steffen Baumgart würde sagen, vorher war der Ball schon im Aus.
Ja, das.
Ja. Aber das kann ich
ja,
nicht sehen.
Ist mir auch egal.
In der Luft jedenfalls. Wenn dann.
Christopher Trimmel versucht den Ball mit Blick zur eigenen Torauslinie sozusagen über sich selbst hinaus wieder nach vorne zu schlagen. Hat damit aber nicht gerechnet, dass Touré halt schon neben ihm steht und der den Ball sozusagen die Flugbahn verändert und damit der Ball wieder im Spiel ist und Christopher Trimmel ihm hinterher guckt. Und dann geht halt Touré Richtung Strafraum, lupft den Ball über Querfeld rüber. Und
der springt hoch dazu.
Der hat, glaube ich, so eine Impulshandlung gehabt aus einerseits hochspringen, aber er springt schon hoch, als der Ball. Also er springt erst hoch, als der Ball schon quasi auf dem Scheitelpunkt über ihm ist. Und andererseits darf ich den Spieler jetzt nicht vorbeilassen. Also es war, glaube ich, so beides. Also deswegen ist er halt auch so ein bisschen, gab es eine Bewegung eben auch in die Richtung von dem Laufweg von Touré. Und dann hat er ihn, glaube ich, auch einfach so getroffen, dass das für den Schiedsrichter auch nicht schön aussieht. Nämlich mit Arm und Ellbogen, der jetzt gar nicht großartig abgestreckt ist, aber doch so auf Hals Kopfhöhe. Ne?
Ja.
Und dann sieht es doof aus.
Jetzt mal so. Ihr seid jetzt mal nicht Schiedsrichter Tobias Welz, sondern...
Ich bin nie Schiedsrichter Tobias Welz.
Ist das für euch ein Elfmeter?
Weiß ich nicht, ich bin ja nicht Schiedsrichter Tobias Welz.
Ja, eben, deswegen Schiedsrichterin Nadine.
Den Quatsch tue ich mir ja nun nicht an. Ja, keine Ahnung. Also er hält sich ja dann da irgendwie am Hals, weil er halt, also Leo springt ja hoch und hat den Unterarm so angewinkelt oder den Arm angewinkelt und er springt dann halt gegen den Unterarm gegen und ja, das tut am Hals weh. Wenn der Hoffenheimer nicht gegen den Unterarm gegengesprungen wäre, dann wäre das halt scheißegal und Leo macht halt nichts Schlimmes mit dem Arm, da geht keine Bewegung in den Hals rein. Deswegen, keine Ahnung, also ich weiß ich jetzt nicht, ob ich das irgendwie unbedingt als Elfmeter sehen will, weil von Querfeld da irgendwie keine Absicht zu erkennen ist. Also Absicht ja, im Sinne von ich will den nicht durchlassen, aber keine Absicht im Sinne von ich hau dir jetzt noch den Unterarm an die Kehle, damit du hier noch ein bisschen Schmerzen mitnimmst. Ist halt, ja, blöd.
Nee, da würde ich auch mitgehen. Also es war jetzt keine Absicht, den irgendwie mit dem Arm zu erwischen, aber er springt halt in seinen Laufweg. Und ohne eine Chance, da irgendwie den Ball zu spielen. Und das kannst du schon. Also ich glaube, du kannst es pfeifen. Ich würde es vermutlich 40, 60 eher nicht pfeifen. Also, oder vielleicht noch höhere Wahrscheinlichkeit, aber es ist auf gar keinen Fall andererseits ein Fall für den VAR für mich. Also wenn es Welt so pfeift, ist es im Rahmen des Regelwerks, denke ich, und dann musst du es auch nicht zurücknehmen.
Ist es naiv von, du hast ja vorhin gesagt, Querfeld springt aus wahrscheinlich so einer Art Reflex noch hoch, obwohl er den Ball da schon nicht mehr erreichen kann. Ist es naiv, so eine Verteidigungsaktion da zu haben? Wenn du in der Luft stehst, kannst du dich auch nicht mehr kontrollieren, Körper und so? Also da hast du ja sowieso Pech.
Weiß nicht, ob es naiv ist, aber es ist halt unglücklich bis ungeschickt, weiß ich nicht. Also dazu habe ich zu selten. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die du als Praktiker besser beurteilen kannst. Nadi, was sagst du?
Ja, keine Ahnung. Würde sagen, dass das manchmal vielleicht auch wirklich einfach nur so ein Reflex ist. Dass er dann irgendwie, okay, der Ball fliegt hoch, ich versuche da jetzt mal noch hochzuspringen und versuche dann noch irgendwas zu machen, weil es gerade extrem brenzlig hier und ja, dann, keine Ahnung, ich habe mal irgendwie ein ganz blödes Handspiel über Kopf gemacht, weil der Ball über mich rübergeflogen ist und ich habe den Arm nach oben gerissen, um den Ball runterzunehmen. Das war dann, glaube ich, die gleiche Kategorie. Ne? Irgendwie nochmal hochspringen, anstatt irgendwie kontrolliert unten am Boden zu bleiben und zu gucken, ob man noch irgendwas machen kann. Ist ein junger Spieler, mein Gott, passiert.
Habt ihr wart ja im Stadion, in der 85. Minute die Szene gesehen, wo, heißt der Hanat Querfeld umreißt nach der Ecke?
Nee.
Da gab es ja gar nicht so viele Proteste.
Nee.
Also Steffen Baumgart fand das nicht so cool. Und ich habe mir die Szene vorhin angeguckt, gab nicht mal eine Wiederholung irgendwie im Real Life, aber der Hoffenheimer Spieler, also es ist 84:20 oder so ungefähr die Zeit, falls ihr das bei FTV nachgucken wollt. Ecke, Trimmel, da sieht man dann, wie Querfeld zu Boden geht und Hansch hat den Arm direkt um den Hals von Querfeld und reißt ihn so runter. Da habe ich auch überlegt, erstaunlich, dass es da keinen Elfmeter gibt. Aber da haben sich, ist wieder dieses klassische Ding irgendwie, da hat sich, also Querfeld hat sich ein bisschen beschwert, aber auch nur so halbherzig. Und ich dachte so, Leute.
Das muss der Welz gesehen also, haben. Der guckt ja genau hin.
Das ist doch ein klarer Elfmeter, aber es beschwert sich halt auch keiner. Ihr müsst euch halt auch intensiv mal beschweren, damit die denken, oh, da ist was, da muss der Videoassistent mal drauf gucken. Ja. Und so haben die dann halt irgendwelche Auswechslungen da vollführt. Ist krass.
Ich hätte auch gerne in der 73. nochmal irgendwie das eine Foul gesehen, wo Trimmel sich tierisch drüber aufgeregt hat, aber da waren sie irgendwie damit beschäftigt, nochmal das Tor zu zeigen, was kurz vorher geschossen wurde. Und so sieht man die Situation überhaupt nicht, wo Trimmel sich da irgendwie so drüber aufgeregt hat. Nervt mich auch ein bisschen. Also Fernsehbilder irgendwie auch schwierig.
Ich will bei dieser Querfeldnummer jetzt nicht sagen, dass das andere, wie gesagt, kann man den Elfmeter pfeifen. Man kann ihn vor allem sehr schwer zurücknehmen danach, wenn man gepfiffen hat. Das ist, glaube ich, das Problem an diesem Elfmeter, weshalb alle so ein komisches Gefühl dabei haben. Aber ich bin halt ein bisschen erstaunt über so ein paar Situationen dann. Der war toll geschossen dann von Kramarisch, der Elfmeter.
Wenn wir noch bei den Elfmetern sind, gab ja noch die Diskussion, ob Elias Anser in der 10. Minute hätten Elfmeter kriegen sollen. Und da bin ich eigentlich sehr deutlich bei Wils, dass das nichts war. Also da ich habe es mir extra nochmal angeschaut. Wiederholung kommt, falls die Leute das auf TV nachschauen wollen, nicht unmittelbar danach, sondern erst 5 Minuten später. Also warum auch immer, gab es Spielunterbrechungen dazwischen. Die eine Frage war sowieso, ob Anser da bei dem Kopfball von Berg, glaube ich, im Abseits war und dann trifft ihn halt der Hoffenheimer quasi, also die Füße prallen so aufeinander, dass der Spann des Hoffenheimers die Sohle von Anser trifft, aber der Hoffenheimer spielt vor allem mit der Fußspitze auch den Ball und damit könnte es genauso auch andersrum als ein Foul von Anser werden, also das ist so und die haben es einfach weiterspielen lassen, klar hat es wehgetan, aber da sehe ich 0 Elfmeter Potenzial, nur um das noch abgehakt zu haben, weil wir schon mal bei dem erfreulichen Thema Elfmeter sind. Nee, warte mal, da kommt ja noch was.
Da kommt noch was, aber lass mal hier noch bei dem sein. Ja, also, Benno hätte den fast gehabt, ne?
Ja.
Aber der war einfach zu gut geschossen.
Ja, er war halt so, ja, ja.
Naja, wenn der Torwart nicht dran ist, sagt man immer, war gut geschossen, ja.
Vor allem, wenn Freddy Rönnow nicht dran ist.
Genau.
Dann muss er gut geschossen sein.
Und dann, ehrlich gesagt, hatte ich in Gedanken dann schon, ist ja Halbzeit und dann kam noch eine Push-Notification.
Ja, die Mannschaft hatte den Gedanken auch.
Ja, und das war eine, also Leute, das war eine komische Situation. Ich habe mir das mehrfach dann angeschaut. Also am Ende denkt man halt so, ja, wieso ist denn keiner bei Aslani, als er in die lange Ecke köpft? Aber das ist ja so eine Fehlerkette, die ist ja vom Feinsten.
Ja, das Ding, das fängt ja schon vorher an.
Also ich weiß nicht, wie weit vorher. Ich habe bei Tom Rothe kommt zu Fall in einem Duell und von dort an ging alles südwärts.
Naja.
Hast du noch weiter vorne?
Naja, nee, das ist ja nur der Abschlag von Baumann, den Rothe da nimmt. Und ja, er kommt zu Fall, aber also er köpft den halt vor allem auch erstmal einfach nach vorne und der landet halt blöderweise bei einem Hoffenheimer. So, das ist blöd, das ist ärgerlich, aber irgendwie so richtig ist auch kein Unioner, der da irgendwie mit dazu geht. Und dann kommt halt dieser Ball postwendend wieder zurück und auf Außen kann der Spieler erstmal machen, was er möchte, weil wird halt zugeguckt. Und die Flanke, die dann reinkommt, die ist dann halt auch so, ach ja, schöne Flanke, oh, Tor. Das war schon irgendwie ein bisschen kurios. Also da waren irgendwie mal kurz alle Spieler abwesend geistig und haben gesagt, ach, guck mal, Fußball, schön. Und haben vergessen, dass sie mitspielen müssen.
Also
mein Punkt ist ja eher der, dass dadurch, dass Tom Rothe erstmal zu Boden geht, rückt der Querfeld ein bisschen nach außen auf die rote Position. Dann kommt Rothe zurück. In dem Moment geht Querfeld dann auch wieder auf seine Position, aber dann ist die Flanke schon bei Aslani. Die haben einen Tick zu lange gebraucht, um wieder in Position zu kommen.
Und
draußen, okay.
Und Robert Sko war relativ weit vorn, also der wäre als linker Außenverteidiger auch noch beteiligt gewesen. Der hätte ja, wer war das da? Lemperle, glaube ich, an der Flanke hindern können. Der kam halt nicht rechtzeitig zurück. Also der lief dann, es wirkte fast so ein bisschen zu sehr, also ich weiß nicht mehr, aber es sah so ein bisschen langsam aus. Also als ob er da nicht mit voller Konsequenz durchgeht, weil er sich darauf verlässt, dass die ja gemeinhin gute und kopfballstarke Innenverteidigung das regelt. Aber genau diese Unordnung, als Rothe nämlich zurückläuft in die Reihe, siehst du, wie es dann kurz auch zu zentral bleibt und sie sich dann nochmal ein bisschen auseinander bewegen, als ob es dann noch eine kurze Abstimmungsschwierigkeit gegeben hat. Und genau in dem Moment ist dann diese Lücke offen. Und Aslani taucht dann halt sehr frei zwischen Duki und dem zurückrückenden, also wieder nach in die Zentrale rückenden Querfeld auf. Und von da macht das, also die Flanke war halt wirklich fantastisch, muss man auch sagen. Und der Abschluss ist einfach gut. Also, ja, auch so ein bisschen, also das würde ich jetzt keinem Einzelnen noch, so richtig kannst du es kaum jemandem ankreiden. Also es ist ja auch gewollt, dass die Innenverteidigung rausrückt auf solche Bälle, wenn ich das richtig sehe, also vor allem die Halbverteidiger. Ja, schwierig.
Ja, ist halt dann so. Wie gesagt, in dieser halben Sekunde oder so, in die sie gebraucht haben zur Abstimmung, war wahrscheinlich dann die Zeit, die gefehlt hat, um nochmal in Position zu kommen. Mhm. Ja, also für mich so eine Fehlerkette, wo ich auch nicht sagen würde, die Person ist jetzt schuld dran, weil ist ja auch gut, dass Rothe da rausgeht, dass er auch den Kopfball nimmt, dass der Postwenden zurückkommt und so weiter und so fort. Was man sagen kann ist, Union hat sich komplett um den Lohn für diese erste Halbzeit gebracht oder Khedira hat da gesagt, hergeschenkt, die erste Halbzeit. Und da gehst du halt mit so 0-2 in die Pause und weiß nicht, wie es passiert ist.
Ja, das wusste Hoffenheim, glaube ich, auch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also da viel mehr war ja von denen auch nicht, außer diesem allerersten Angriff, als da auch schon mal so ein Rausrückproblem gab, als dann, glaube ich, Lemperle von rechts im Spitzenwinkel auf Freddy Rönnow abschloss, das war noch ganz gut.
Aslani war es.
Aslani, gut. Aber ansonsten habe ich die nicht so sonderlich torgefährlich erlebt in der ersten Halbzeit, bis es dann waren.
Wie war denn die Stimmung so auf den Tribünen in der Halbzeit?
Nur noch 3 war, glaube ich, was ich oft gehört habe.
Ja,
so, also erstmal
gewinnen wir das nicht mehr, ja.
erstmal so ernüchtert, aber andererseits war ja die erste Halbzeit auch gar nicht so schlecht. Also das war so wie, okay, was ist das, was denn jetzt passiert? So, also weitermachen, gut, jetzt Pause, weitermachen, angreifen, gucken. Und das ging ja ganz gut
los. Angreifen, gucken, das hat sich Ilias Ansa auf jeden Fall zu Herzen genommen.
Ja.
Der in der zweiten Halbzeit gleich mal so sich da bei Baumann reingestellt hat. Aber auf eine Art, wo ich sage, hätte er nicht die Arme benutzt. Das ist, glaube ich, einfach der Punkt, sonst wäre es weggepfiffen worden. Und so muss ich sagen, während ich ja vorhin noch über Schiedsrichter leicht gemeckert habe, auch gut gesehen, dass dann jetzt nicht pro forma sofort für den Torhüter gepfiffen wird.
Er hat einfach existiert, ja.
Ja, das waren exakt die Worte bei dem AfD-TV-Kommentator. Ansa existiert. Aber er stellt sich schon auch rein, aber er benutzt halt nicht die Arme. Mhm. Und Baumann verliert den Ball und kommt dann auch nicht mehr ran und Ansa nimmt den Abpraller und schiebt ihn einfach drüber.
Ja, das ist so ein Klassiker. Also da war jetzt nicht Ansa dran schuld, dass Baumann den Ball nicht festhält.
Nö.
Also, hätte er trotzdem hinkriegen können.
Er hat es ihm schwerer gemacht, aber eben nicht so, dass du sagst, ja. Ja, war so auf der Grenze. Ich habe es halt aus großer Entfernung gesehen und war mir völlig sicher, dass es abgepfiffen wird. Aber nach Ansicht der Fernsehbilder dachte ich, ja, ist okay, kann man so laufen lassen.
Ja, und 50. Minute, also ich glaube, da haben wir alle gedacht,
das war halt
jetzt
das
geht los.
Ne?
Ja.
Das ist es eben.
Mut geschöpft.
Also, da war alles klar, wir sind da, wir sind rein, völlig die richtige Antwort. Jetzt einfach ruhig bleiben.
Oder auch nicht. Oder auch nicht.
Ja, ja.
In meinen Notizen steht 50. Minute Kacktor.
Ja, es war... Es war auf vielen Ebenen schwierig.
Also erstmal eigener Einwurf von Union in der gegnerischen Hälfte.
Mhm. Das erklärt dann, glaube ich, auch die lichte Abwehr da hinten.
Genau, und dann gibt es einen Konter. Rothe kommt gegen Touré nicht mit. Das kann ich Tom Rothe gar nicht mal so vorwerfen, weil ich glaube, niemand kommt gegen Touré mit. Außer Olli Birk, aber der ist ja nur ein Kick-Verteidiger.
Mangelnde Geschwindigkeit kannst du ja im Spieler kaum vorwerfen. Also wie?
Also manchmal kann man das schon.
Du kannst auch Ike Hässler nicht vorwerfen, dass er nicht 1,80 ist. Also,
doch.
Gut, du kannst.
Er kann nur nichts dran ändern. Also ich kann das jedenfalls, Hans-Martin.
Du kannst konstruktive Kritik üben. Sei größer.
Es gibt so die eine Szene, wo Rothe zur Grätsche hätte ansetzen können, eventuell, wo er vielleicht genau in den Laufweg reingegrätscht wäre, aber dann wäre die Frage, ob er da nicht schon irgendwie einen Elfmeter verursacht hätte, weil er dann eher den Spieler trifft als den Ball.
Ja, ja.
Aber er kommt dann genau in dem Moment auch irgendwie leicht ins Schleudern, wie ich gerade sehe.
Ja. Und dann war es ja trotzdem, er ist ja trotzdem gut mitgelaufen und hat ihn auch auf außen gelassen. Ja,
also
hat ihn abgedrängt. Oder Touré konnte halt nicht Richtung Tor in den Strafraum gehen. Und dann verhindert er halt den Querpass nicht.
Aber da an den Querpass kommt der Khedira ran, und zwar von André Kramaric. Soweit, yeah.
Und anders als Leopold Querfeld und Tom Rothe ist Khedira ein sehr erfahrener Spieler.
Ja.
Möchte ich dazu erwähnen.
Und Grüße an die F-Jugend, da lernt man nämlich, man klärt Bälle ins Aus und nicht vors Tor. Man klärt Bälle nicht in die Mitte des Spielfeldes, verdammt.
Vor allem, wenn man es nicht sieht, was da los ist.
Ja, nicht bei einem Konter. Also, wenn du irgendwie einen Pass quer vorm Tor lang spielst, weil du in der Abwehr spielst und bist im Spielaufbau, dann guck halt, dass das vernünftig hinhaut und dass da wirklich weit und breit kein Spieler ist. Aber in der Situation, lenk den Ball doch bitte einfach zur Ecke. Also dann lieber eine Ecke provozieren, als den direkt vorlegen. Dann hätte er noch selbst einschieben können.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen die Angst war, dass er, wenn er sagt, dass er es Richtung Torauslinie probiert. Dass
er Kramaric ist.
Dass entweder noch jemand rankommt oder aber eben dass es ein Eigentor wird, wobei er ja nicht in der Flucht des Tores war, wenn ich mich recht erinnere. Aber das war wirklich, wirklich, Alter, was machst du da? Und ich konnte es wirklich nicht glauben, dass Rani das war zuerst. Also weil es so schnell ging, musste ich erst mal was?
Weil es so schnell ging, konnte ich nicht glauben, dass es Rani war.
Okay. Nein, aber so, ich hab nicht sofort erkannt, wer das da war. Mhm. Und also meine einzige andere Erklärung wäre, dass es waren ja zwei Spieler, glaube ich, dazwischen, ne? Ich glaube, Querfeld und Duki müssten noch da gewesen sein, dass er den irgendwie halt kontrolliert zu Duki spielen wollte, der ja dann sein nächster Nachbar gewesen wäre, aber
Das klingt sehr wild.
Ja, aber kannst du es dir anders erklären?
Trimi und Sko waren da. Und Sko macht noch den Schritt dann dahin, so versucht den Ball noch irgendwie zu bekommen, aber Trimi und Sko haben halt beide schon abgebremst in dem Moment und dann war halt überhaupt keine Möglichkeit, diesen Ball nochmal irgendwie zu retten.
Es war auf jeden Fall eine perfekte Rückgabe in den Rückraum zu Aslani. Also besser hätte es dann Kramaric auch nicht machen können.
Kramaric hätte abgezogen.
Der haut ihn rein. Ja, also sauber. Eieiei, also so richtig Zahn gezogen, kaum hat man einen Fahrt aufgenommen. Weiß ich nicht, was ist denn so zwischen 50. und 70. Minute so passiert?
Ja.
War in der 70. das Wechsel. 2:3?
Richtig, da schießt Tom Rothe 2:3 im Strafraum. Wieder Chaos im Hoffenheimer Strafraum, das ist irgendwie so ein Ding. Olli Baumann hat es da irgendwie nicht so ganz im Griff gehabt. Und aus dem Rückraum schießt Rothe dann ins Tor.
Ja. Das war ja auch hübsch. Vorher kam noch Alex Kral für Janik Haberer. Ich habe gerade geguckt, wann die Wechsel waren. Das war der eine davor. Wo ich mich auch nicht so sicher war, was es soll. Wobei ich da tatsächlich sagen muss, dass Kral wirklich zumindest von der Bissigkeit und von der Laufbereitschaft her doch wohltuend war. Dann gab es noch mehr Wechsel, dann kam noch, den ich eigentlich ein bisschen früher mir gewünscht hätte, Aljoscha Kemlein rein und Wuyong Jong und Tim Skarke alle in der 74. Und gerade die beiden Erstgenannten fand ich, haben dann wieder das, was ich vorhin so ein bisschen bemängelt habe, dass die Präzision so zu wenig da war, die Pässe nicht stimmten, das zu spielerisch zu wenig war. Das sind für mich schon beide Spieler, die das eher mitbringen und von denen ich mir vielleicht auch mehr Spielzeit wünschen würde, um vielleicht ein bisschen wegzukommen von diesem reinen lange Bälle und viel Intensität nach vorne, sondern auch mal ein bisschen was Konzeptuelles zu haben. Aber gut, das sind ja, glaube ich, grundlegende, grundsätzliche Fragen, als wir hier entscheiden können. Ob wir hier irgendwas zu entscheiden hätten.
Apropos Alex Kral, der hat ja diesen Konter in der 82. Minute von Hoffenheim eingeleitet.
Ja.
Du atmest heute so viel aus
bei der Situation. Ja, es war auch so. Also auch da wieder, es ist irgendwie, einerseits ist es unglücklich, andererseits ist es natürlich auch ein Scheißpass, den er da spielt. Und zwar ein Scheißpass, der gemeint ist auf den nach vorn laufenden Christopher Trimmel, der deswegen die rechte Seite blank lässt. Und damit ist da eben viel Platz. Erinnert mich so ein bisschen an den Pass von Atanasia Moreitu gegen Nürnberg, der dann auch zu dem Konter führt, der es zum Tor führt. Also das ist so dieses, genau so aus dem Halbraum, so ein Bogenpass auf die Außenbahn, der abgefangen wird und da viel zu leicht abgefangen wird. Und dann läuft Kral halt so irgendwie in der Mitte zwischen dem Ballführenden und dem außen sich anbietenden Spieler. Also keiner von beiden wird wirklich attackiert. Also was, glaube ich, auch, ja, weiß ja nicht, wie die Abläufe so sind. Und dann kommt von außen, weiß gar nicht mehr, war es Zufall, glaube ich, ja, ne? Der dann den Ball reinschickt an Freund und Feind vorbei, außer... Nee, schon letztendlich an allen vorbei, weil nämlich als an letzter Stadt, also an mehreren Union-Verteidigern vorbei. Es gab nur einen Hoffenheimer im Strafraum und den hat Tom Rothe halt auf der anderen Seite sehr plump umgerissen, sodass er nicht an den Ball kam.
Also er hat jetzt da das voll gemacht, was er bei Touré am Anfang in der ersten Halbzeit, auch davor nicht gemacht hat. Okay, so reden wir erstmal kurz. Es war ganz eindeutig ein Foul.
Ja.
Es war ein Foul, bei dem man sagen muss, selbst wenn der Schiedsrichter es nicht sieht, es wird der Videoassistent auf jeden Fall sehen.
100 pro, ja.
Also es war so offensichtlich, das war nicht mal, da war ja nicht mal ansatzweise Ball irgendwie, also Zweikampf um Ball irgendwas. Okay, rote Karte dann auch zwangsläufig.
Na, Lemperle war doch Lemperle, oder?
Genau,
war einschlussbereit, ja.
Ja.
Verhinderung einer klaren Torschance, ja.
Gut. Okay. Also können wir Tobias Welz hier auch mal keinen Vorwurf machen, sondern da alles richtig gemacht, Tom Rothe. Ja, nun.
War blöd, merkst du selbst, ne?
Ja, genau, so würde ich es auch formulieren.
Kurze Umfrage, wie viele Spiele würdet ihr ihm geben?
Ja, gar kein zwei Hoffenheim.
So.
Er hat es noch nicht so gemeint.
Nee. Für die rote Karte, meine ich.
Es werden nicht weniger als zwei.
Nee, weniger als zwei, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wären zwei. Und
also
für drei, weil es war auch nichts weiter.
Ein Spiel geben sie dir doch immer, wenn du nichts gemacht hast, oder? Damals,
Lukas Podolski. Du kannst auch ein Spiel Sperre haben. Also das ist schon auch okay. Aber ich glaube, das glatt rot offensichtlich und zum Nachdenken. Ich glaube auch, diese Wiederholungstäternummer zählt hier jetzt auch nicht so, weil es jetzt das ist ja jetzt kein grobes Foul oder irgendwas, wo du richtig bestrafen musst, sondern es war halt einfach.
Ja, aber andererseits kannst du sagen, es ist halt grob unsportlich. Also weil es wirklich eben null ballbezogen ist. Das ist so ein bisschen
ja,
wie den,
deswegen hätte ich gesagt, zwei Spiele.
Und wie die Nürnbergerin gut. Da einfach eben ihre Arme um weiß gar nicht mehr wen gelegt hat und festgehalten hat. Weil sie einfach so, also das ist halt so gegen die Idee des Spiels, was er da macht.
Das ist richtig, dafür zwei Spiele Sperre.
Ja. Ja, keine Ahnung. Ich bin, ja, mögest du recht haben.
Du siehst eher drei, ja.
Ach, ich habe auch keine Ahnung von der Rechtsprechung beim DFB. Ich bitte dich.
Ja,
das ist ja noch schlimmer
als, wenn du
ist
Ahnung
ja noch,
hättest.
Noch schlimmer als in der echten Welt.
Die würfeln das
ja
doch sowieso.
Ja, ich wollte gerade sagen, wir können ja mal Dirk Zingler fragen, was er von der Rechtsprechung beim DFB hält.
Nee, ich habe.
Was er glaubt, wie viele Spiele da rauskommen.
Weder Zeit noch habe ich genug dafür 13. getrunken.
Genau. Nein. Okay. Gut,
Don's
dann
Papa.
Elfmeter, Lempel schießt selbst und damit ist das Spiel, glaube ich, dann auch durch.
Ja, es gab schon noch so. Also was man wirklich sagen muss, ist, dass die Mannschaft es immer weiter versucht hat. Also das
ja, es gab noch Schüsse,
dieses
Foulspiel.
In der endlosen Nachspielzeit.
Dann würde ich sagen, ich gehe, glaube ich, verwechsel immer, Merlin Polzin ist Hamburger Trainer, wie heißt der Trainer? Ilzer, ne?
Ja,
von
Christian Ilzer.
Okay, Christian Ilzer.
Ja, der ist Österreicher.
Da kann er ja auch nichts für. Und
so wie Ike Hessler und für seine Körpergröße.
Für die kann man ihn kritisieren. Wenn er
fürs Österreicher sein nicht?
Wir kommentieren das Äußere von Menschen nicht, wenn sie es nicht innerhalb von 20 Sekunden ändern können. Also.
Was ich sagen wollte, Ilzer sagte, es war fast perfekt vom Timing.
Ja.
Das für Hoffenheim. Also es war quasi so das Anti-Spielglück bei Union, hätte ich beinahe gesagt. So, weil die Tore für Hoffenheim sind immer perfekt gefallen für die Hoffenheimer.
Ja. Ja.
Also es war so, immer wenn man dachte, es könnte vielleicht doch noch Momentum für Union irgendwie geben, Batsch.
Immer wenn sie den Kopf gehoben haben, gab es einen mit dem Kochlöffel drüber.
Ich habe ja so Fragen.
Das hast du vorhin schon mal gesagt.
Ja, aber jetzt kann ich es ja auch mal so ein bisschen stellen. Also erstmal, ich habe ja auch eine Nachricht bekommen, ja, wir haben gespielt wie ein Absteiger und so. Und also sehr frustriert, so aus dem Stadion Nachrichten bekommen.
Wir sind gar kein Champions-League-Kandidat.
Was hat Unions Abwehr denn gesoffen? Sowas habe ich bekommen. Ich würde erstmal so eine generelle Frage stellen, bevor ich so in ein paar Details gehe. Ändert diese Partie eigentlich prinzipiell etwas an unserer Einschätzung zu Unions Männermannschaft in dieser Saison? Habe ich schon nach dem Dortmund-Spiel gefragt, aber ich würde es jetzt trotzdem nochmal fragen.
Nein.
Hans-Martin überlegt wieder zu lange.
Es verfestigt sich, sagen wir mal so, auch diese individuellen Fehler im Defensivverhalten, die sind schon ungewohnt. Die hatten wir vielleicht auch in schlimmen anderen Saisons, aber eben auch lange Zeit nicht. Und das ist ja quasi immer das, also dass wir das nicht haben, war ja immer das Fundament von jedem Erfolg, den wir hatten. Und das ist schon eine Sache, die mir jetzt ein bisschen Sorgen macht. Also jetzt mal unabhängig von der Sperre von Tom Rothe. Und das zieht sich ja durch mehrere. Also es sind ja jetzt nicht nur die jungen Spieler, also die auch. Leo Querfeld, dieses Mal Leo Querfeld auch in Dortmund, Tom Rothe jetzt dieses Mal. Aber eben wenn Rani Kadira so eine Torvorlage da auflegt, sind es ja nicht nur die Jungen. Andererseits sind das eben auch wirklich individuelle und einzelne Aussetzer. Und ich glaube zum Beispiel, also zumindest bei Leo Querfeld, glaube ich sehr fest an die Qualität als Innenverteidiger und glaube, dass er auch mal auch noch ein richtig guten Weg vor sich hat und ein wirklich sehr guter Bundesligaspieler werden kann. Bei Tom Rothe habe ich jetzt wieder ein bisschen mehr Zweifel, ob das wirklich so eine gute Idee ist, ihn auf die linke Innenverteidigerposition zu stellen oder nicht, ob er da dich doch weiß ich nicht, zu viel Fehler macht oder es ihm zu ungewohnt ist. Also das wirkte in dem Spiel, nicht nur in den Szenen, auf mich manchmal unglücklich und nicht ganz passend. Und das ist halt so, da muss man sich jetzt überlegen. Und dann haben wir halt einen unfitten Diogo Leite, der nicht gegangen ist und für den aber auch entsprechend kein Ersatz geholt wurde. Dann haben wir einen verletzten Soki ausgeliehen, glaube ich. Der ist nur ausgeliehen, ne?
Mhm.
Aber der eben verletzt ist, unklar wie lange. Und dann haben wir noch Olu aus der U19.
Aus der 9A.
So. Genau. Das sind Sachen, die mir jetzt schon grundlegend Sorgen machen. Also auch jetzt, auch wenn die Sperre abgelaufen ist, wie das dann weitergehen soll.
Ist der Markgraf, ist der nicht auch Abwehrspieler? Ja, Andrik Markgraf wäre auch noch sein, Abwehr. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, welche Seite.
Ja. Aber es wirkt ja fast so, als wäre der noch weiter weg vom...
Ja.
Als Olu gerade.
Aber können wir dazu vielleicht mal kurz festhalten? Also Tom Rothe hat sich ja jetzt erstmal aus dieser Nummer selbst rausgenommen. Also der steht jetzt für die nächsten 1, 2, 3 Spiele nicht zur Verfügung.
Mhm.
Und vielleicht passiert in der Zeit auch etwas, weshalb sich seine Situation grundsätzlich da ändert. Union hat sich in eine wirklich schlechte Lage gebracht mit Diogo Leite. Also wer auch immer da die Hand irgendwie drauf hatte, das ist auf jeden Fall eine Situation, wo alle, ich sag's mal so deutlich, scheiße aussehen.
Mhm.
Weil dass so ein Wechsel nicht klappt, passiert. Aber dass der Spieler dann nicht mehr einsatzfähig ist, das ist ja hanebüchen.
Ja, ist die Frage, ob er jetzt wirklich nicht einsatzfähig ist oder ob das dann jetzt auch so ein Ding ist, ja, nee, also der ist jetzt überhaupt nicht fit.
Das führt wieder zu dem Punkt, es sehen alle scheiße aus.
Ja, eben.
Wir wissen halt nicht, was da auf wessen Wunsch hin wie geregelt wurde.
Nee, aber es stinkt halt.
Na, es ist eine sehr unschöne Situation entstanden, die ja trotzdem genau. Aus völlig, sagen wir mal, erstmal auch nachvollziehbaren Motiven ursprünglich herrührt. Das Problem ist vor allem, dass es sich zu lange hinzog.
Klare Entscheidung da getroffen
wurde. Genau, und dann muss man eben sagen, dann halt nicht und du trainierst mit oder aber du, ja, und andererseits, ja, oder wir geben dich halt ein paar Millionen unter Wert ab. Also nicht fünfstellige Millionenbeträge, wie ich es mir gewünscht habe.
Aber also nochmal, es wurde halt auch keine Entscheidung getroffen, also weder von Leite noch von von Union in der Richtung. Und das meine ich halt. Also ich meine nicht, es stinkt irgendwie, da ist was faul und alles sind irgendwie, da wird was unter der Decke, aber es ist einfach scheiße.
Ist eine scheiß Situation jetzt.
So, und Diogo Leite, ja, die ist immer wieder auf der Tribüne gewesen, sieht top aus, wie immer. Und vielleicht gegen Frankfurt dabei oder nicht. Das wird eine sehr spannende Situation werden.
Ich weiß jetzt auch wirklich nicht, wie lange dauert es denn. Ich meine, was haben wir jetzt den 14. September? Das sind jetzt 2 Wochen her, dass Deadline Day war. Wie lange dauert es denn dann ein Spieler, der sich ja trotzdem grundsätzlich, also der hat ja nicht gar nicht mehr trainiert, der hat ja wahrscheinlich individuell Kram gemacht. Wie lange dauert es denn, den Wettkampf fit zu kriegen?
Da sind wir halt wieder bei dem, was ich meinte. So, wirkt halt ein bisschen komisch zu sagen, der ist nicht komplett fit, zumal der ja bestimmt gut, auch privat individuell was machen wird.
Ja, eben, und das dann, also, aber das wäre ja wirklich total dumm. Also, wenn du jetzt sagst, wir sind jetzt beleidigt, wir setzen ihn nicht mehr ein und zahlen noch ein halbes Jahr lang sein Gehalt, das ist ja wirklich das Allerblödeste, was man machen kann.
Okay, wir halten fest, wir wissen es nicht, es stinkt, wir finden es super scheiße und doof.
Ja.
Grüße, könnte man klären, die Situation.
Wisst ihr selber, ne?
Genau, ist er selber, was?
Zwinkie Zwonkie.
Gibt's keinen
Eintrag. Klar, heute wird beim nächsten Mal, weißt du Bescheid.
Habt ihr gesehen, wie Horst Held den Ball schnell zum Einwurf werfen wollte und erstmal weggerutscht ist? Er sprang irgendwie von dem Sitz neben Susi auf, warf den Ball wieder zum Spieler und der Fuß, der vorne stand, der rutschte einfach nur nach vorne und Horst Held lag erstmal lang.
Könnte mir auch passieren.
Ja, mir auch, aber nasser Rasen ist rutschig, ne?
Ja, vor allem, wenn davor halt der Beton ist oder was auch immer ist. Du halt sozusagen plötzlich vom Stumpfen aufs nasse Medium wechselst.
Ja.
Aber die Kombi ist ja noch dazu, dass wir uns halt einen verletzten Spieler ins Haus holen, von dem keiner weiß, wie lange der verletzt ist und der irgendwie ja als ein Backup/Ersatz gedacht war. Und das ist halt, glaube, die Transferperiode war ansonsten in vielen Punkten, glaube ich, ziemlich gut. Aber das ist wirklich eine Baustelle, die...
Die man sich aufgemacht hat.
Ja, ne? Ja.
Also muss man sagen, wissentlich. Es ist ein bisschen ähnlich wie diese Sache auf den Außen, die man dann geregelt bekommen hat. Aber passend, als man es geregelt hat, passierte das, was immer passiert. Josip Juranovic verletzt sich. Aber das ist halt
ja
auch so ein Thema. Aber das hat man wissentlich sich auch gemacht. Das ist richtig.
Ja.
Ich hätte noch eine Frage. Und zwar, weil du vorhin schon so gesagt hast, hier so individuelle Fehler in der Defensive, das, der Eindruck verfestigt sich, dass da so ein Thema ist. Meine Frage wäre so wieder prinzipieller Natur. Geht mehr Offensive bei Union nur durch Aufgeben der Stärken in der Defensive? Könnte man ja mal als These oder Frage erstmal in den Raum stellen und fragen, ob das überhaupt reell ist. Also die Vermutung liegt dir nahe, ne? Burke ist da jetzt gekommen, man hat Kral da rausgenommen, hat das Zentrum ein bisschen luftiger gestaltet.
Aber das erklärt, das hat ja, also die individuellen Fehler sind ja nicht, sind ja individuelle Fehler. Ja,
wenn sich Fehlerketten fortsetzen, kann das ja trotzdem sein.
Ich glaube, dass es schwierig ist, das hinzukriegen. besser offensiv gefährlicher zu werden, ohne die Defensive aufzugeben. Aber das ist, glaube ich, also wie gesagt, auch Urs Fischer hat schon mit Sebastian Andersson und wer war es denn dann immer? Sowas wie Markus Ingwertsen halt so als Halbstürmer dahinter und links dann, weiß nicht, Andy Gogia oder so. Also das gab es ja, oder Manu Abdullahi oder wie sie alle hießen. Also auch wir, auch da gab es ja schon diese Formation mit drei nominellen Stürmern. Das ist ja nicht per se falsch, das kann man ja auch so und so spielen. Also das sehe ich nicht primär als ein Problem, ehrlich gesagt. Es ist alles eine Frage der Durchführung. Und da muss man ja sagen, haben auch alle drei Stürmer ihre Defensivaufgaben erfüllt in dem Spiel. Das würde ich auch gerade bei dem von mir vorhin vielleicht ein bisschen gescholtenen Oliver Burke auch durchaus hervorheben, dass der da auch sehr fleißig war. Also sehe ich das nicht als eine, das ist, glaube ich, nicht die entscheidende Frage, ob du mit drei in vorne spielst oder nicht.
Ja, lässt jedenfalls Fragen offen, die wir, glaube ich, seit dem ersten Spieltag haben, und so richtig Antworten gibt es nicht.
Ich glaube, dass es wirklich viele, es sind individuelle Fehler, es ist eine vielleicht ein bisschen auch, es ist eine geschwächte Dreierkette hinten in der Abwehr, durch die wie auch immer begründete Herausnahme von Diogo Leyt. Das war halt wirklich eine sehr starke Innenverteidigung im letzten Jahr, und das wäre es auch, wenn er fit ist und spielt und spielen will und soll. Aber das erklärt ja trotzdem nicht die, also ich glaube, individuelle Fehler kann man auch individuell wieder abstellen. Also das ist was, glaube ich nicht, dass es eine Sache ist, die jetzt festgeschrieben ist, dass das so bleibt. Und dass wir keine vernünftige, dass wir keine wirklich kreative Spielidee haben, ist jetzt auch nichts wirklich Neues. Und Baumgart versucht es halt mit Wucht und Intensität und eben auch Chaos. Und das weiß ich nicht, ob die Mannschaft das schon so verinnerlicht hat, weil du vor allem ja da eben auch diese Absicherung brauchst. Wenn du vorne Chaos stiftest, verlierst du den Ball auch, und wenn viele nach vorne rennen,
sind weniger hinten.
Ja, oder einfach diese zweiten Bälle einsammeln. Also wenn du ihn aus dem Gewühl im Strafraum, wenn du da die Bälle reinballerst, der Ball rauskommt, muss da dahinter jemand stehen, der den einsammelt. Also das ist, glaube ich, ein bisschen. Und da sehe ich, und das wäre eher was, wo ich drüber nachdenken würde, ob ein Dreier-Mittelfeld nicht günstiger wäre. Da ein bisschen, also am besten mit jemandem, der dann eben auch in den Strafraum pendeln kann, um da die Offensive zu unterstützen. Also dass das nicht so ganz so luftig ist. Nun ist Rani Khedira wird ja auch nicht jünger und nicht schneller, und wenn der dann mit
zu, ich habe gelernt, das darf man einen Spieler nicht vorwerfen.
Zu zweit werfe ich ihm auch nicht vor. Und wenn die dann zu zweit da alles aufräumen sollen, Yannick Haberer und er, dann kann es halt auch mal eng werden oder eben genau nicht eng.
Gut. Ich hätte mal noch eine Frage, jetzt gar nicht so prinzipiell in Natur, sondern ihr habt ja gesagt, dass das Spiel im Stadion schlechter wahrgenommen wurde als am Fernseher. Wisst ihr warum?
Hast du gesagt?
Nee, also du warst ja negativ aus dem Stadion gegangen, und ich habe auch andere wahrgenommen, und ich fand es eigentlich ganz okay. So erste Halbzeit zumindest. Zweite Halbzeit war so. Ja.
Ich weiß nicht, weil die Verzweiflung unmittelbarer ist. Nadi, irgendwann war auf der Waldseite dann auch Ruhe und Fahnen eingerollt. Hast du mitgekriegt, dass da was war?
gar nichts mitbekommen, weiß ich nicht. Also wurde er dann auch relativ schnell wieder supported. Ich weiß nicht, ob es irgendwie eine kurze Pause war einfach oder ob irgendwie was gewesen ist, kann ich nicht sagen.
Ich fand nämlich auch irgendwie, also den Support ist zumindest da, wo ich stand, deutlich dünner als sonst.
Ja, aber der ist insgesamt schlechter gewesen wieder in der zweiten Halbzeit. Also wir haben das ja irgendwie öfter, dass in der zweiten Halbzeit der Support leiser wird. Aber das war jetzt auch wieder der Fall und ich glaube, das hängt dann auch einfach wirklich damit zusammen, dass dann da einige einfach enttäuscht sind, dass man sich die zwei Tore vor der Halbzeit gefangen hat und dass das dann halt einfach so lief, wie es lief, aber...
Ja, es ist mir so aufgefallen, weil das war auch gerade so eine Situation, so eine Phase, in der ich gerade irgendwie super, super genervt war und dann sind da die Fahnen alle eingerollt, dachte ich, Alter, machen wir jetzt ernsthaft, wir supporten nicht mehr, als wenn die Waldseite, aber klar können die auch mal Pause machen.
Glaube ich, nach irgendeinem Tor, ne, glaube ich.
Ja, traf halt irgendwie genau in meinen negativen Ausschlag der Stimmung und dadurch... Und das wäre natürlich auch schon ein bisschen, also das wäre sehr schade, wenn wir dahin kommen würden.
Dafür war die Leistung noch zu gut und der Kampf. Also.
Ja. Aber ja, es war, glaube ich, einfach wirklich diese Nackenschlagabfolge von Sachen, die vielleicht ist die im Stadion dann nochmal anders als.
Weil die Hoffnung stärker ist im Stadion, die kollektive.
Ja, und weil man auch mehr Zeit hat, rumzugucken und vielleicht auch, wenn man schon eine Scheißstimmung hat, auch noch mehr Fehler sieht als. Also du musst ja nicht der Kamera folgen und kannst dann noch sehen, wie abseits des Balls Leute sich in der Nase popeln oder was auch immer.
Ja, jetzt kannst du mir nachher nochmal erzählen, wer alles in der Nase gepopelt hat. Aber kommen wir kurz zu den nächsten Spielen. Die Union Männer spielen am Sonntag um 15.30 Uhr bei Eintracht Frankfurt. Dazwischen gibt es auch noch zwei Union-Spiele, nämlich morgen spielen die Union Frauen 18 Uhr, Montagsspiele, yes. 18 Uhr in Leverkusen, Free TV, DSF, das gibt wirklich alte Vibes, oder?
Mhm. Das heißt Sport 1 heutzutage.
Ja. Du weißt ja, für mich ist es immer die AOL-Arena. Aber und dann noch die O2 oder was auch immer. Jedenfalls die Union Frauen. Was?
Egal.
Und die Union Frauen, wollte ich sagen, spielen auch gleich noch vor den Männern. Am Sonnabend um 12 Uhr Mittag gegen Essen.
Ja, oder wie Christian sagte, Samstag um 12 gibt's Essen.
Junge, 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 Junge.
Gut.
Frankfurt auswärts ist ja überhaupt kein Ding, möchte ich nur sagen. Ne? Wechseln wir einfach nur Sebastian Andersson und Christopher Lenz ein, dann läuft das.
Genau.
Und dann müssen wir andererseits auf der Gegenseite auch Erik Drum und David Abraham spielen lassen.
Okay. Was wir noch sagen können, Hans-Martin und ich scheinen uns morgen für so einen, ich sag mal, Overreaction-Podcast direkt nach dem Spiel der Frauen in Leverkusen zusammen. Mal sehen, was das wird.
Ich freue mich auf die Stunde von euch.
Ja, wir reden über das Fahrradfahren, was so Männer über 40 so machen.
Hast du mich gerade über 40 genannt?
Ja, du bist auch über 20.
Nice. Sogar zweimal.
Uiuiui, immer auf das Schlimme. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Rest Sonntag. Wir hören uns am Montag ja schon wieder. Bis denn. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.